SRF 3.
Besserer Rechtsschutz für Asylsuchende. Das Bundesverwaltungsgericht gibt ihnen im Dublin-Verfahren mehr Rechte. Weg frei für Koalitionsverhandlungen. In Deutschland einigen sich die Spitzen von Christ und Sozialdemokraten auf eine neue Zusammenarbeit. Zerstörung von Chemiewaffen in Libyen. Die zuständige internationale Organisation spricht von einer historischen Chance. Info 3 mit Damian Rast. Wer heute etwa aus Deutschland oder Italien einreist und hier in der Schweiz ein Asylgesuch stellt, der wird wieder nach Deutschland oder Italien zurückgewiesen. So will es das Dublin-Verfahren. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Rechte von Asylsuchenden ausgebaut. Neu dürfen sie gegen die Abschiebung rechtlich vorgehen. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Durch das Dublin-System hat die Schweiz seit 2009 mehr als 20'000 Asylgesuche anderen europäischen Staaten übergeben. Die Asylsuchenden hatten dabei keine Möglichkeit zur Mitsprache, weil die Justiz davon ausging, dass die Frage, welcher Staat ein Gesuch behandelt, eine rein technische Angelegenheit sei. Das Recht auf ein faires Verfahren sei nicht tangiert. Das ändert sich jetzt. Und das Bundesverwaltungsgericht stärkt die Rechte von Asylsuchenden. Grund dafür ist ein Entscheid des Gerichtshofs der EU. Er urteilte kürzlich, dass mit der neuen dritten Version der Dublin-Verordnung die Rechte für Flüchtlinge ausgebaut wurden. Eigentlich sind Entscheide des Gerichtshofs für die Schweiz nicht bindend, aber weil das Schweizer Parlament 2014 den neuen Dublin-Regeln zugestimmt hatte, gilt der neue Rechtsschutz auch in der Schweiz, so das Bundesverwaltungsgericht. Im konkreten Fall geht es um eine irakische Familie, die Ende 2015 in die Schweiz geflohen war. Das Staatssekretariat für Migration war der Meinung, dass Deutschland für die Asylgesuche der Familie zuständig sei. Die Familie aber wollte in der Schweiz bleiben, weil hier bereits Verwandte lebten. Der Caritas-Anwalt Urs Jehle hat für die Familie den Leitentscheid erstritten. Er sagt, das Urteil sei sehr wichtig.
Es schafft Rechtssicherheit. Bislang war es etwas unklar, auf welche Bestimmungen sich die Betroffenen berufen können. Und neu ist klar, dass sie sich auf die ordentliche Einhaltung aller Zuständigkeitsbestimmungen berufen können.
Formale Aspekte sind zwar sehr technisch, aber rechtlich sind sie grundlegend und entscheidend für die Frage, ob sich Gerichte überhaupt mit einem Fall befassen. Bei der irakischen Familie hatte das Staatssekretariat für Migration die dreimonatige Frist für ein Übernahmegesuch knapp verpasst, weshalb das SEM nun ihren Antrag nicht mehr an Deutschland abtreten darf. Martin Reichlin, Sprecher des SEM, meint auf Anfrage, dieses Versäumnis sei ein Einzelfall, das SEM sei immer bemüht, speditiv zu arbeiten. Wichtig erscheint ihm, dass sich am Ermessen nichts ändere.
Das SEM wird also weiterhin alle Asylgesuche prüfen und entscheiden, ob nun die Schweiz selbst auf das Gesuch eintritt oder einen anderen Dublin-Staat anfragt, das Verfahren zu übernehmen.
Weiterhin habe die Schweiz und nicht der Gerichtshof der EU bei Asylentscheiden das letzte Wort.
Und jetzt zu weiteren Meldungen mit Maybrit Horlacher. In Schweizer Jugendherbergen ist letztes Jahr weniger oft übernachtet worden als noch 2016.
Die Zahl der Logiernächte ging um 1,3% zurück auf noch rund 715'000. Auch erwirtschafteten die Jugendherbergen 2017 weniger Umsatz. Die knapp 44 Millionen Franken sind ein Minus von 2,5 Millionen gegenüber dem Vorjahr. Grund für den Rückgang seien vor allem die temporäre Schließung der Jugendherberge in Bern wegen eines Umbaus und der Austritt der Freiburger Herberge aus dem Verbund, teilt die Organisation der Jugendherbergen mit. Zudem seien die Preise für Kinder gesenkt worden, was sich auf den Umsatz ausgewirkt habe. In Griechenland haben zahlreiche Gewerkschaften zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Der Fährverkehr zu den Ägäisinseln wurde vorläufig eingestellt. In Athen streiken Angestellte im öffentlichen Nahverkehr, etliche U-Bahn- und Tramlinien sind betroffen. Spitalärzte behandeln nach Angaben ihres Verbandes nur Notfälle. Der Streik richtet sich gegen ein Gesetzespaket, das unter anderem Einschränkungen im Streikrecht vorsieht. So soll ein Streik nur noch dann legal sein, wenn mehr als 50% der Gewerkschaft oder Betriebsmitglieder zugestimmt haben. Bislang reichten in den meisten Fällen 20%. Die Zollbehörden der thailändischen Hauptstadt Bangkok haben rund 150 Kilogramm geschmuggeltes Elfenbein beschlagnahmt. Laut dem Zollchef ist dieses umgerechnet fast 460.000 Franken wert. Die Pakete mit drei ganzen Elefantenstoßzähnen und vielen kleineren Stücken seien aus Nigeria gekommen und vermutlich für den Verkauf in China bestimmt gewesen. Dort ist der Handel mit Elfenbein seit kurzem verboten. Das Washingtoner Abkommen zum Artenschutz untersagt ebenfalls den internationalen kommerziellen Handel. Thailand gilt als Drehscheibe für den Handel mit geschützten Tieren, Tierteilen und Pflanzen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.528 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 17,69 gehandelt, der Dollar zu 97,08 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag löst sich der Hochnebel nur zum Teil auf. Morgen scheint oberhalb von rund 1000 Metern die Sonne. Im Wallis und im Süden scheint an beiden Tagen oft die Sonne. Die Temperaturen erreichen mit Biese im Norden rund 4 Grad, im Süden 8 Grad.
Info 3 Mittag.
Deutschland hat immer noch keine Regierung. Seit der Bundestagswahl Ende September ringen die Parteien um einen Kompromiss. Eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP ist letztes Jahr gescheitert. Deshalb haben Christ- und Sozialdemokraten Sondierungsgespräche aufgenommen. Dabei ging es um die Frage, ob sich die Parteien wieder auf eine große Koalition einlassen wollen, wie vor der Bundestagswahl. Diese Sondierungsgespräche sind nun nach einer langen Nacht zu Ende gegangen und nun ist klar, ja, die Parteien wollen gemeinsam. Wie? Das haben sie in einem 28-seitigen Papier dargelegt. Peter Vögeli in Berlin. Vor der Einigung hatten die Parteichefs von großen Brocken gesprochen, die man aus dem Weg räumen müsse. Wo hat sich denn nun die SPD durchgesetzt?
Ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Rente. Also Leute, die länger als 35 Jahre gearbeitet haben, die sollen mindestens eine Rente erhalten, die 10% über der Grundsicherung ist. Das ist ein großer Erfolg. Dann gibt es weitere soziale Erfolge. Die Krankenversicherung soll paritätisch Arbeitgeber, Arbeitnehmer bestritten werden. Das Kindergeld soll erhöht werden. 150.000 Langzeitarbeitslose sollen wieder in den Job geführt werden. Und in Europa, da soll man will man mehr Geld investieren, man will gegen Steuer- und Lohndumping vorgehen, das ist sozialdemokratisch, andere würden von Wettbewerb sprechen, aber bei Europa, da ist einerseits Schulz hat sich durchgesetzt, aber Merkel hat sicher nichts dagegen. Das sind die Erfolge der SPD.
Und was sind denn die Erfolge von CDU/CSU in diesen Verhandlungen?
Vor allem Symbolthemen. Die CSU gewinnt beim Familiennachzug von Flüchtlingen und generell bei der Zuwanderung von Flüchtlingen. Es sollen nicht mehr als 180 bis 200.000 Personen pro Jahr kommen. Es sollen nicht mehr als 1.000 Menschen pro Monat nachgezogen werden können als Familien. Das sind also Symbolthemen für die CSU. Die CDU kann sagen, es gibt keine Steuererhöhungen, es gibt keine Bürgerversicherung, also keine Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Das sind die Erfolge der CDU und CSU und das sind vor allem wichtige Symbolthemen für die beiden Parteien.
Jetzt haben wir schon ziemlich viele Details angesprochen. Ganz generell die Frage, unter welchem Motto soll denn eine solche allfällige neue große Koalition stehen?
In der Präambel heißt es, wir wollen sichern, was gut ist, aber gleichzeitig den Mut zur Erneuerung und Veränderung beweisen. Man könnte das auch noch verkürzen und sagen, weiter so. Man muss auch sagen, aber Deutschland geht's natürlich auch so gut wie noch nie seit 30 Jahren. Man will leichte Kurskorrekturen machen, zum Beispiel 12 Milliarden für den Ausbau von Gigabit-Netzen machen. Das ist sicher nicht schlecht für Deutschland weiter so. Was nicht so gut ist, ist, das System lebt eigentlich von der Konkurrenz der Parteien und das ist wiederum in einer großen Koalition aufgelöst und ob die SPD am Ende profitieren will, das werden wir sehen.
Ja, damit es überhaupt Koalitionsverhandlungen geben kann, jetzt muss ja eben diese SPD-Basis noch zustimmen. Wie wahrscheinlich ist diese Zustimmung Ihrer Meinung nach?
Es ist noch offen, aber ich denke, der Wind dreht sich so allmählich. Die SPD hat nicht so viel durchsetzen können, wie sie verlangt hat. Aber es geht Deutschland ja gut, das ist für die Deutschen wichtig. Und was bei der SPD verbreitet ist, das Gefühl der staatspolitischen Verantwortung. Man denkt an Weimar zurück, an die Republik in den 1920er Jahren, den Streit zwischen den Parteien, den Zusammenbruch des Landes, den Aufstieg von Hitler. Und das ist in der SPD stark verankert, obwohl es weit weg ist, obwohl der Vergleich nicht stimmt. Aber das ist in Deutschland stark verankert. Man will das nicht wiederholen. Man hat Angst davor und sagt, okay, wir stellen uns einer staatspolitischen Verantwortung.
Informationen und Einschätzungen von Deutschlandkorrespondent Peter Vögeli waren das live aus Berlin. Vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, die OPCW, wartet mit einer positiven Nachricht auf. Nach jahrelangen Anstrengungen sei es nun gelungen, Libyen chemiewaffenfrei zu machen. Die letzten Chemiewaffen, die teilweise noch aus der Ära Gaddafi stammten, seien abtransportiert und zerstört worden. Der Generaldirektor der OPCW sprach von einer historischen Gelegenheit, die sich ergeben habe, die Welt sicherer zu machen. Ich habe Fredrik Steiger gefragt, wie viel sicherer die Welt damit geworden sei.
Sie ist zumindest ein Stück sicherer geworden, denn die C-Waffenentwaffnung von Libyen ist in der Tat ein wichtiger Moment, ein wichtiger Durchbruch. Es gab in Libyen vorher beträchtliche Arsenale von Chemiewaffen aus der Zeit von Diktator Muammar al-Gaddafi. Und vor allem, Libyen ist ein extrem instabiles, ja chaotisches Land. Das heißt, wenn es heute noch Chemiewaffen gäbe weiterhin in Libyen, dann müsste man stets damit rechnen, dass die in irgendwelche Hände von Milizen, von islamistischen Gruppierungen, von Terroristen geraten könnten. Von daher ist die Entwaffnung gerade eines solchen Landes enorm wichtig.
Als ich diese Ankündigung der OPCW heute Morgen gelesen habe, da war ich gleich etwas skeptisch. Sie haben es schon erwähnt, 2016 hatte die Organisation bereits verkündet, die Chemiewaffen in Syrien seien vollständig zerstört worden. Und trotzdem wurden ja dann in Syrien auch danach wieder Giftgasangriffe festgestellt. Was ist denn in Syrien schiefgelaufen?
Es ist zweierlei schiefgelaufen. Zum einen gab es in Syrien auch nach der sogenannten totalen Entwaffnung immer noch Chlorgas, denn Chlorgas läuft gemäß Chemiewaffenverbot nicht offiziell als Chemiewaffe, denn es hat auch sehr, sehr viele industrielle, legale Anwendungen, aber es kann eben als Chemiewaffe eingesetzt werden und das hat das syrische Regime getan. Und auf der anderen Seite hat Syrien offenkundig einen Teil seiner Chemiewaffenbestände geheim gehalten. Es hat sie also nicht deklariert gegenüber der internationalen Chemiewaffenbehörde und den Vereinten Nationen. Und ohne die Redlichkeit eines Regimes, einer Regierung, ist eine Chemiewaffenentwaffnung nicht möglich, denn es ist relativ leicht, solche Lager zum Teil geheim zu halten.
Aber eben, Sie haben es gesagt, in Libyen sind die Machtverhältnisse relativ unklar, das Land ist im Chaos, kann man sagen, es gibt rivalisierende Kräfte. Wie sicher können wir denn da sein, dass in Libyen nicht genau das Gleiche passiert wie in Syrien?
Absolut sicher können wir nicht sein. Es ist durchaus denkbar, dass in den chaotischen Zeiten unmittelbar nach dem Sturz, nach dem Tod von Gaddafi, sich möglicherweise doch die eine oder andere Gruppe solche Waffen beschafft hat. Allerdings hat bislang keine damit gedroht, wurden keine eingesetzt. Und man kann davon ausgehen, dass anders als im Falle von Damaskus die libysche Regierung zumindest guten Willens war, wirklich zu deklarieren, was dort ist und Schluss zu machen mit dem Kapitel Chemiewaffen.
Sagt Fredrik Steiger. Er kümmert sich bei uns um Fragen der Diplomatie und der internationalen Sicherheit. Das war Info 3, eine Sendung von Mario Sturni und Damian Rass. Wir wünschen einen guten Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.